Hi.
Hallo.
Nuklar. Die Hesse ist da. Und ein Podcast hat sie jetzt auch noch.
Ganz genau. Folge 3, 2026. Und die Ostbrosche ist ein Podcast, den habe ich von einer Ostfrau für Ostfrauen gemacht. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich hatte schon das eine oder andere Mal wirklich spannende Männer aus der ehemaligen DDR oder mit den Wurzeln in der ehemaligen DDR hier zu Gast. Und letzten Monat ist mein Herz höher geschlagen. Ich habe es schon in der letzten Folge einmal angeteased, weil ich es einfach so toll fand, dass meine Heimatstadt in der ARD gezeigt wurde oder genannt wurde, dass jemand aus meiner Stadt eine olympische Medaille gewonnen hat und dann sogar noch eine zweite. Also ich war einfach hin und weg. Lieber Georg Fleischhauer, danke, dass du dir Zeit nimmst und uns hier heute in der Ostbrosche beehrst.
Ja, hallo und freut mich auch sehr. Und ja, freut mich natürlich, dass du das so auch so schön fandest.
Sorry, ich bin auch gerade so ein bisschen noch im Fangirl-Moment, weil ich wirklich, ich liebe Sport, ich liebe Wintersport, ich gucke das so gerne und ich hatte keinen Plan, dass es einen Halberstädter gibt, der bei den Olympischen Spielen mitmacht. Dass das erst bei dieser Siegerehrung für mich irgendwie klar wurde, war natürlich irgendwie ein doppelt schöner Moment. Wie war das für dich? Du bist jetzt zurück, wo bist du gerade?
Ja. Ich bin jetzt zu Hause in Potsdam und so langsam geht der normale Alltag wieder los mit Training und Arbeit, aber es sind natürlich auch viele andere Termine jetzt parallel, wo man sich dann immer noch sehr viel koordinieren muss, auch mit dem Kalender. Aber ja, ich bin zu Hause in Potsdam und hab's leider nicht nach Berlin geschafft, sonst hätten wir uns persönlich gesehen.
Du, was nicht ist, kann ja noch werden, sagen wir so. Aber
auf jeden Fall.
Wie bist du aus Halberstadt zu den Olympischen Spielen gekommen? Ich habe gesehen, wir sind auch gar nicht so weit voneinander entfernt eigentlich. Ich glaube, du bist Jahrgang 88?
88,
89?
Ja.
88, okay. Ja. Ich bin ein Jahr älter
88,
als du. Wie kann es sein, dass wir uns in Halberstadt niemals gesehen haben?
Ja, ich denke, das ist, weil ich da auch nicht so richtig aufgewachsen bin, sondern nur bis zu meinem fünften Lebensjahr war.
Okay.
Und dann nach Dresden gezogen bin und dann mehrheitlich da auch gewachsen bin. War zwar relativ häufig dann auch in Halberstadt zu Besuch. Meine Eltern haben sich dann getrennt und dann bin ich halt mit meinen Geschwistern und mit meiner Mutter nach Dresden und bin dann da zur Schule gegangen und dann studiert später und auch mit dem Sport angefangen. Und deswegen war ich in Halberstadt wahrscheinlich auch an sich gar nicht so viel auf dem Schirm. Das hat dann mein Vater so ein bisschen forciert und hat dann, als ich zum Beispiel Weltmeister geworden bin, dann auch mal gesagt, hier übrigens, ne, der ist hier geboren und so.
Ah,
weil dann immer viel von anderen Sportlern gesprochen wurde. Aber ich wurde dann manchmal so ein bisschen vergessen, weil die das gar nicht so richtig auf dem Schirm hatten. Und und jetzt natürlich, seitdem das auch wieder läuft, immer mehr. Und zu Olympia war es jetzt natürlich eine super Sache.
So ein stolzer Dad.
Ja, auf jeden Fall. Wenn die Eltern das ein Leben lang auch begleiten und auch natürlich die ganzen Tiefen, die ganzen schwierigen Phasen miterleben. Mhm. Und wenn das Kind dann auch teilweise einfach leidet, weil und man merkt, wie unzufrieden man ist, dann hat mir natürlich auch leid getan, weil die spüren das dann genauso. Aber umso mehr freut man sich, wenn es dann endlich so klappt und wenn man die Familie dann auch daran teilhaben lassen kann und das so ein bisschen auch für die macht und nicht nur für sich selber, sondern weil dann einfach alle sich freuen. Und teilweise war die Freude von den anderen zu sehen, hat einen irgendwie mehr berührt als das, was man selber gespürt hat in dem Moment, weil man auch ein bisschen überfordert war. Aber da waren halt manche, die haben dann einfach gar nicht aufgehört mit Weinen und vor Freude und konnten es einfach nicht fassen. Ja. Und das war dann toll zu sehen, was das mit den Menschen auch macht.
Das glaube ich, aber das erklärt auf jeden Fall meine Frage, warum ich dich in meiner dreimonatigen Leichtathletikkarriere in Halberstadt damals nicht kennengelernt habe. Ich habe
so
alles ausprobiert.
Doch, ja.
Ja, doch. Weil man muss dazu sagen, du warst ja nicht immer beim Wintersport. Ich habe mich dann ein kleines bisschen mit deinem Werdegang beschäftigt in dem letzten Monat. Wohlwissend aber auch, dass wir uns hoffentlich hier sehen, habe ich mich nicht allzu tief in die Materie eingearbeitet. Weil, wie gesagt, ich finde es sehr schön, wenn man in diesem Podcast sich hier eigentlich ein bisschen kennenlernt, sodass ich dir vielleicht auch die Fragen stellen kann, die dir manch einer auf der Straße auch einfach stellen würde, der dich gerade auch einfach frisch kennenlernt. Ich finde, das hält so ein Gespräch einfach immer ein bisschen spannender. Also du warst aber mal ein Leichtathlet und bist jetzt ein Wintersportler. Ein Rodler, ein Anschieber.
Ja, passt,
richtig?
Ja. Wir legen immer viel Wert darauf, dass man Rodeln und Bobfahren möglichst, ja, dass man das genau definiert.
Oh
ja, das
Gott.
Sind verschiedene Sachen.
Oh nein, es tut mir leid. Oh nein, es ist wie Sängerin und Hupfstuhle. Scheiße, es tut mir leid.
Das ist Spaß. Aber es ist richtig, ich habe mein Leben lang Leichtathletik gemacht und wollte immer im Sommer zu Olympischen Spielen und das schaffen und bin knapp dran gescheitert und dann dachte ich, okay, es ist aber machbar und dann versuchst du es wieder 4 Jahre später und dann klappt es wieder nicht und dann versuchst du es wieder und dann klappt es wieder nicht und dann irgendwann denkst du, okay, es ist irgendwie durch das Thema. Da fragt man sich dann auch, warum man das überhaupt noch macht und ob man nicht vielleicht langsam mal aufhören sollte und richtig arbeiten in Vollzeit und nicht nur in Teilzeit und dann
stellt man sich die Frage als Sportler auch, ja?
Ja, und dann einfach die Karriere vorantreiben, weil es ja offensichtlich nichts mehr bringt. Man macht viele Sachen professioneller und besser als früher, aber irgendwie läuft es trotzdem nicht. Hm. Dann ist man schon an so einem Punkt, das war dann 3 Jahre lang gefühlt nach jeder Saison so, puh, was mache ich denn jetzt? Motivation ist am Boden. Und dann hat es halt die neue Sportart gegeben, wo man dann relativ schnell auch ein paar Erfolge feiert und sich schnell verbessert, was ja immer so ist, wenn man irgendwas Neues anfängt, das ist erstmal motivierend, weil man hat relativ schnell Fortschritte und dann hat es aber auch ein bisschen gedauert, bis ich da in diese obere Riege im Weltcup-Bereich und WM, Olympia, bis man in die Teams reinkommt, die da auch unterwegs sind. Und deswegen habe ich dann auch 2022 nicht geschafft, für Peking mich zu qualifizieren, weil ich da einfach noch zu neu war und noch nicht so das Standing hatte. Und danach hat es dann aber gepasst. Dann bin ich zum Johannes Lochner ins Team gekommen und jetzt die letzten 4 Jahre mit ihm dann eben einfach so zusammengewachsen, dass man jetzt auch bei den Spielen es war einfach unfassbar. Dieses Teamgefühl, diese Vertrautheit, dieses Wissen, und dieses Selbstbewusstsein darum, dass der andere auch einfach genau weiß, was er zu tun hat. Und wenn man das normal macht, wie immer, dass es dann echt erfolgreich werden könnte. Weil man wusste ja vorher nicht, klar, wir waren die Favoriten, aber man wusste ja nicht, ne, was die Konkurrenz noch auf Lager hat. Und dann ist man natürlich sehr angespannt. Und dann sind es die ersten Spiele mit 37 und dann hat aber all die Erfahrungen, die ich auch in der Leichtathletik gesammelt habe, auch geholfen, dass man da ruhig bleibt und sich vertraut auf seine Fähigkeiten und sich dann dadurch auch ein bisschen beruhigen kann, weil man weiß, man ist gut drauf und man ist das beste Team eigentlich gewesen die ganze Saison und man muss das hier einfach nur normal durchziehen, wie bisher auch, und dann hat das halt so unfassbar gut geklappt, alles, was wir uns vorgenommen haben. Es war dann fast schon wieder ist immer noch ein bisschen surreal, was da passiert ist in den 2 Wochen.
Das glaube ich. Aber es ist ja auch so, irgendwie vielleicht kommt mit dem Alter dann auch ein bisschen die Ruhe, das Selbstbewusstsein, das Vertrauen darauf, dass man irgendwie bisher viele Dinge im Leben hingekriegt hat und dann jetzt einfach nochmal weitermacht. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass es bei mir gerade so ist, dass da eine gewisse, also irgendwas hat im Kopf ein bisschen Klick gemacht in den letzten Jahren, dass ich dachte, ja mein Gott, warum macht man sich denn so heiß? Man weiß doch, was man kann. Muss doch einfach, das ist genau das, was du gerade sagst. Einfach nur weitermachen, einfach nur das machen, wofür man jetzt geübt hat oder wo man weiß, warum man da ist. Und vielleicht einfach mit einer gewissen Ruhe rangehen, oder? Oder war das früher vielleicht so ein Ding, dass du...
Das stimmt.
Warst du irgendwie warst du aufgeregter früher oder mehr im Beweisen-Modus, dass vielleicht noch der ein oder andere Funke mehr mit oder irgendwas im Kopf abgelenkt hat, dass man vielleicht nicht ganz so auf den Punkt war, wie man es jetzt ist?
Nee, ich glaube nicht. Also ich war schon aufgeregter und das Selbstbewusstsein hilft jetzt auch. Dass es ein bisschen weniger ist oder dass man das eher in die positive Richtung lenkt und man, ich weiß auch, ich brauche diese Aufregung, ne, um eben diese Leistung zu bringen. Ich muss am Start einfach ein gewisses Level an innerem Feuer haben, ja, weil ich weiß nicht, jeder, der mal bei so einem Wettkampf war und dann am Start steht, und dazu guckt, der sieht halt, wie wir da rumtigern. Also wirklich so wie so ein Raubtier, kurz bevor es die Beute fasst, wo man dann 100% geben muss und gefühlt um Leben und Tod geht. Und einfach ne, dieser kurze Zeitraum an maximaler Anstrengung, das ist einfach auch so intensiv und man, das fühlt sich auch einfach so gut an, wenn man weiß, der Körper ist einfach gerade in diesem Modus und man ist gut vorbereitet und man kann da irgendwie alles schaffen, was man will. Aber dafür braucht man auch, also das hatte ich früher schon auch, aber das Problem ist ja, wenn man dann mehrere Misserfolge hat in Folge, und da irgendwie und dann in so ein Loch rein, in so einen Abwärtsstrudel reinkommt, wo man dann irgendwie nicht mehr rauskommt, weil es einfach nicht besser wird und man probiert dies und das, aber es wird einfach nicht besser und man findet nicht so richtig den Grund, warum. Dann ist es halt schwierig, weil dann kann man sich ja noch so häufig sagen, okay, ich bleib ruhig, mache alles, wie ich es geübt habe, wie ich es früher gemacht habe, oder wie auch immer, und dann wird das schon, aber dann wird's halt nicht und dann geht das halt eine ganze Weile so und irgendwann verliert man halt das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen und das ist dann schwierig und dann muss man halt wirklich gucken, woran es liegt und die das Problem finden.
Woran und das ist halt im Sport.
Am Ende hat es am Training gelegen. Also das habe ich dann erst später rausgefunden, so in der Gesamtsicht, im Rückblick, dass es irgendwie für mich alles zu viel war und ich dann, wenn die Wettkämpfe losgingen im Sommer, einfach müde war, weil das, also bin ich der Meinung, dass das Training einfach zu viel war für mich und ich mich dann im Training so aufgerieben habe und das dann schon noch teilweise gut lief, aber dann, als es soweit war und die Wettkämpfe kamen, habe ich mich einfach müde gefühlt und platt und dachte auch teilweise so, ich fühle mich gar nicht so bereit, ich müsste mich erstmal ausruhen. Und das habe ich dann am Ende so richtig gemerkt. Das war dann gefühlt 4 Jahre in Folge so. Und habe ich aber zwischendurch, habe ich immer gedacht, das liegt an was anderem und das ist jetzt das und das machst du nächstes Jahr anders und dann wird's besser. Und dann das im nächsten Jahr war es ein bisschen anders und dachte ich, okay, das war jetzt das Problem, das machst du nächstes Jahr nicht und dann wird's besser. Aber es hat immer nicht geklappt und dann, wie gesagt, erst nach 4 Jahren habe ich so richtig gemerkt und dann habe ich halt nochmal einen größeren Umbruch gehabt, einen Trainerwechsel und nochmal alles neu gemacht. Und dann ging es wieder aufwärts, ja. Und dann habe ich auch den Sportartwechsel gehabt, aber dann habe ich nochmal 2 Jahre später den Trainer gewechselt und dann bin ich jetzt eben in dieser Situation hier in Potsdam mit meinem Trainer Kevin Kuske, der selber Bobanschieber-Legende, der es jetzt geschafft hat, wieder mich auf diesen Weg zu bringen. Und wir jetzt einfach zusammen auch diese Erfolge, also er eben als Trainer, nachdem er als Athlet so erfolgreich war, war jetzt auch in Cortina mit dabei für Eurosport und hat dann da uns mit als erstes immer empfangen und war auch fast gerührter als wir selber und er war auch aufgeregter wahrscheinlich als wir und auch als er früher war, als er selber noch am Start war. Das ist ja oft so bei den Leuten, die dann, weil man ja nichts verändern kann und einfach nur gucken muss, gucken kann und nichts selber ändern kann. Und das ist einfach jetzt habe ich wieder hier das Umfeld, Training, ich weiß, es passt. Ich mache irgendwie die Sportart, die perfekt zu mir passt. Weil früher bei den 400 Meter Hürden war es auch so, dass ich mich teilweise nicht so richtig geeignet dafür gefühlt habe, weil ich doch relativ großer, schwerer Athlet bin und dann nicht viel machen konnte, auch nicht viel abnehmen konnte. Und dann hast du halt dieses Gewicht, was du um die komplette Stadionrunde schleppen musst, in Anführungsstrichen. Und die Muskulatur, also ist ja auch alles Muskulatur gewesen, aber die musst du ja auch mit Sauerstoff versorgen und dann übersäuerst du schneller im Zweifel und dann, also das war eigentlich alles nicht ganz optimal und jetzt habe ich eben das Gefühl, ich mache genau das, wofür ich mich richtig gut eigne. Habe ich halt spät gefunden, aber besser später als nie. Und auch jetzt mit dem ganzen Umfeld und das passt. Ja.
Und dann jetzt hat es halt auch mit den Piloten
super gepasst. Genau, jetzt hat es eben auch dann mit dem Bob-Team, also das Zwischenmenschliche war halt auch so unfassbar mit dem Hansi, es war gefühlt von Anfang an, haben wir uns so gut verstanden, waren auch so auf einer Ebene. Ja. Er ist ja auch nur 2 Jahre jünger und ist aber auch ist nicht in einer Behörde, sondern arbeitet auch nebenbei, hat studiert. Da hat man auch von der Einstellung her, vom Mentalen so ein ähnliches Level. Und das war schon von Anfang an einfach Wahnsinn. Und jetzt haben wir uns da eben quasi als Teilzeitsportler und Teilzeitarbeitende so zu diesen 2 Goldmedaillen gemausert. Und das war schon, schön.
Okay. Ich höre dir gern zu. Also das ist, ich habe noch eine Frage zum Bobfahren und gerade auch wenn du sagst, du bist ein großer, schwerer Typ, Ist es ein Vorteil beim Bobfahren? Ich habe jetzt auch gesagt, ich sage jetzt auch bewusst, man sagt Bobfahren, man sagt nicht Rodeln. Also, aber wie ist es beim Bobfahren? Muss man da eher leicht sein oder ist es ein Vorteil, wenn da auch so ein schwerer, kräftiger Anschieber ist? Also jemand, der wirklich schnell anschieben kann und dann aber auch noch ein gewisses Gewicht mit in den Bob bringt? Liegt man dann besser im Eiskanal? Sagt man das so?
Ja, genau, das ist schon von Vorteil. Oder du brauchst schon ein gewisses Gewicht, sonst wird es schwierig. Weil die Sache ist, du hast eben ein Maximalgewicht von der Mannschaft plus Schlitten. Mhm. Und da wirst du natürlich möglichst nah rankommen damit, weil es geht ja bergab und je schwerer du bist, desto mehr Hangabtriebskraft hast du und desto schneller wirst du. Ne? Also mehr Gewicht ist dann immer von Vorteil. Ja. Und du hast halt den Schlitten mit Minimalgewicht und du wirst das dann eben ausreizen, dass die Mannschaft so schwer wie möglich ist und der Schlitten so leicht wie möglich, weil du kannst den Schlitten zwar auch schwerer machen, um dann an dieses Limit ranzukommen, wenn die Mannschaft quasi zu leicht ist. Aber dann musst du den Schlitten ja am Start wieder beschleunigen und dann ist er schwerer, dann leidet da wieder die Startzeit runter. Also deswegen ist es schon gut und deswegen, also du willst eigentlich schon, sag mal, mindestens 100 Kilo haben. Vor allem im Zweier. Am besten beide, Pilot und der Anschieber. Weil sonst musst du eben entweder den Schlitten schwerer machen oder fährst mit Untergewicht im Vergleich zu den anderen. Und das ist eben die Sache, du musst beim Bobfahren, du musst natürlich noch, also du musst halt schon Gewicht haben, aber trotzdem noch schnell laufen können. Und das ist eben die Sache. Wir sind ja teilweise schon noch sehr schnell. Und dann wird das teilweise mit dem Sprint, mit irgendwelchen Sprintern verglichen. Und sehr natürlich, die sind dann auch schneller noch, aber die wiegen halt auch nicht 105 Kilo oder so. Und dieses Gewicht so schnell zu beschleunigen. Und dann müssen wir ja nicht nur unser eigenes Körpergewicht beschleunigen am Start, sondern noch ein anderes. Das erfordert schon ein paar Änderungen, sage ich mal, auch am Laufen im Vergleich zum normalen Sprint. Und wie gesagt, du hast halt dieses höhere Gewicht. Und viele, die dann vom Sprint kommen und erstmal, keine Ahnung, mit 80 Kilo und dann erstmal noch, sag mal, 15 Kilo zunehmen müssen, dann musst du halt auch erstmal gucken, ob du dann immer noch so schnell bist wie vorher, weil das ist dann doch ein Unterschied, ne? Und deswegen ist es auf jeden Fall gut, wenn du Gewicht hast beim Bobfahren, richtig. Ja. Um die Frage ganz schnell zu beantworten. aber ja. Und dadurch, dass ich eben relativ groß bin mit 1,95 und auch schon so knappe 100 Kilo hatte, dann am Ende der Leichtathletik, habe ich halt jetzt, naja, so nochmal 8 bis 10 Kilo zugenommen in den ersten 3 Jahren dann. Und das ist aber alles ganz natürlich passiert. Ich habe einfach ein bisschen mehr Krafttraining gemacht, auch mal was für den Oberkörper, was man halt früher immer nicht gemacht hat, weil man ja nicht zunehmen wollte. Und dann habe ich einfach gegessen, was ich wollte und so viel ich wollte. Ja, okay. Ja genau, als Leichtathlet. Ja. Und dann habe ich halt einfach auch gegessen, musste nicht mehr ständig aufpassen, dass ich nicht so viel esse. Und dann hat sich das halt so stetig entwickelt und gleichzeitig haben sich aber auch meine Schnelligkeitswerte noch verbessert und da bin ich halt auch, also habe die Kraftwerte gesteigert und die Schnelligkeit, bin es eigentlich auch schneller als damals am Ende in der Leichtathletik. Und das passt halt. Ja.
Und nun ist es ja hier auch, also du hast dann eigentlich auch relativ viele Oststationen schon durch. Also in Halberstadt irgendwie bis 5, dann Dresden, jetzt Potsdam. So das kleine Hollywood von Berlin. Sagst aber, du arbeitest in Teilzeit. Und ich finde es im Sport beachtlich, wie groß die Unterschiede sind. Nicht nur zwischen Sportarten, natürlich auch zwischen Männern und Frauen. Aber wenn man dann sieht, dass zum Beispiel jetzt irgendwie das neue Fußballtrikot von der WM jetzt rausgekommen ist und die Leute irgendwie total losrennen. Wie ist es bei euch? Also bei Fußballern wird so ein Markenaufbau betrieben. Bei euch ist das eher sowas, wenn du sagst, du musst oder du arbeitest noch in Teilzeit. Also wie guckt man darauf als Sportler und auf diese krassen Differenzen? Ist das was vielleicht irgendwie aber auch noch
so ein bisschen
antreibt?
Ja, es war ja schon in der Leichtathletik immer ein Thema. Da hat man ja auch schon, wenn dann viele hochklassige Wettkämpfe irgendwie gar nicht übertragen werden, dann ist das irgendwie echt, ja, dann denkt man sich, ja, okay, aber dafür jedes Viertligaspiel live oder so, ne? Und von den finanziellen Themen mal gar nicht zu sprechen. Und dann manchmal ärgert man sich natürlich, dass da dann so viel Aufmerksamkeit ist. Und bei vielen klassischen olympischen Sportarten eben so wenig. Aber ja, das ist dann auch immer ein bisschen ernüchternd und natürlich kann man fragen, woran das liegt. Hat sicherlich viele Gründe, ne? Wie es auf der einen Seite vermarktet wird und auf der anderen Seite vielleicht auch mal halt eben durch die Medien so extrem forciert ist, weil es irgendwie überall kommt mit Fußball und ja, und dann rennen alle natürlich ins Stadion und dann rennen alle hin und kaufen sich die Trikots und dann ist natürlich, also das ist ja klar, das Geld muss ja irgendwo ankommen und alle schauen es im Fernsehen und die Bildrechte werden für Milliarden verkauft. Mhm. Ist ja klar, dass dann bei den Spielern eben auch irgendwann Geld ankommt, ne? Und die Sponsoren sind dann natürlich genauso vor Ort, aber ja, ist, wie gesagt, ist immer mühsam da zu schauen. Also mir geht's jetzt gut, ich bin natürlich auch so erfolgreich wie nie zuvor in meiner Karriere. Ich bin in der Unternehmensberatung.
Ah.
Wir beraten im Energiebereich die Energieversorger beziehungsweise die Netzbetreiber von Gas- und Stromnetzen.
Okay.
Und das mache ich jetzt auch seit über 9 Jahren schon nebenbei. Und
in Potsdam auch schon immer?
Nein, also das ist nicht nochmal zuvor hin, das sind nicht alle Stationen gewesen. Also ich war dann nach Dresden in Frankfurt am Main 5 Jahre. Und dann bin ich wieder zurück nach Sachsen, habe dann vor allen Dingen so, also auch teilweise in Thüringen und Sachsen, vor allen Dingen in Chemnitz trainiert.
Mhm.
Und dann bin ich nach Potsdam gegangen und habe dann auch zwischenzeitlich mal in Berlin gelebt, 3 Jahre lang.
Und der Sport hat dich da immer hingeführt?
Am Ende war es immer der Sport, ja. Dann ist man immer dahin gezogen, wo dann der Trainer war, wo man sich dann eben erhofft hat, wieder gut zu werden.
Krass.
Und ja, also Berlin war nicht ganz nur der Sport, da ist dann auch mein Chef, hat den Standort gewechselt von Frankfurt nach Berlin und ich war dann aber nicht mehr in Frankfurt sportlich gebunden und dachte, okay, dann kann ich auch woanders hin und dann bin ich halt nach Berlin gezogen und dann war ich da 3 Jahre und bin dann das letzte Jahr gependelt nach Potsdam. Vorher war ich noch in Sachsen immer gependelt zum Training und jetzt bin ich dann eben auch nach Potsdam gezogen vor fast 3 Jahren und weil ich wusste, okay, das funktioniert gut, ich werde das noch eine Weile machen und das lohnt sich. Und ja, von daher waren schon ein paar Stationen. Und ja, am Ende immer wegen Sport. Und man hat dann sein ganzes Leben immer danach ausgerichtet. Und teilweise war es schon schwierig, weil man ist dann ganz woanders hingezogen, wo im Vergleich zu Freunde, Familie, man hat sein ganzes Umfeld zurückgelassen, musste sich das neu aufbauen. Und das waren dann schon große Schritte. Und wenn es dann eben nicht funktioniert, dann ist das total ernüchternd, weil man denkt sich, ich habe ja alles verändert, habe alles versucht und es läuft gar nicht. Mhm. Und dann war schon oft zäh.
Ja.
Aber dafür ist es eben umso schöner, dass man jetzt diesen Erfolg hat und weiß, es hat sich alles gelohnt irgendwie und dass man immer weitergemacht hat, sich immer wieder motiviert hat und immer gedacht hat, da muss doch noch was sein und immer an sich auch selber geglaubt hat. Und ja. Das ist eben so auch so unfassbar befriedigend und auch erleichternd, dass man einfach mal sagen kann, okay, alle Entscheidungen, die ich in den letzten 2, 3 Jahren getroffen habe, waren einfach richtig. Man muss nichts bereuen. Es gibt kein Hätte, Wenn und Aber. Es ist alles egal, weil es hat alles so geklappt, wie wir es wollten. Und wir hatten sogar auch noch Spaß die ganze Zeit ohne Ende und haben eine richtig gute Zeit gehabt und waren locker drauf, nicht verbissen, natürlich fokussiert, aber wir haben eben auch gewusst, wir brauchen auch ein bisschen Lockerheit und haben dann auch mal hier und da Quatsch gemacht und unseren Spaß gehabt und dann trotzdem diese Erfolge gefeiert und man, wie gesagt, man muss nichts, man weiß, man hat irgendwie alles richtig gemacht. Das ist eben, weil es gab immer irgendwas bei mir, es gab immer irgendeinen Punkt, wo ich wusste, okay, na das und das hätte besser sein können und das und vielleicht hättest du das nicht machen sollen. Ist jetzt alles scheißegal. Das ist halt, das ist so erleichternd, einfach mal diese Situation zu haben. Nach all den Jahren und das, ich habe auch noch nicht so richtig viel Ruhe gehabt, ne, weil jetzt, ich habe auch keinen Urlaub gehabt. Ist jetzt fünf Wochen her.
Ja.
Schon wieder.
Krass.
Und dann war ich halt, also klar, man hat mal so kleine Ausflüge gehabt, auch mit dem Team und jetzt waren wir am Wochenende wieder in Berchtesgaden, da war die Ehrung und dies und das und dann haben wir auch mal natürlich wie so ein bisschen Mini-Urlaub zusammen gehabt. Aber teilweise hat mir die Zeit gefehlt, das alles nochmal richtig zu verarbeiten und auch zu genießen, weil man halt gleich von Termin zu Termin und natürlich, dann hat man also hier eine Ehrung, da ein Radio-Ding, hier ein Podcast und dann spricht man immer darüber und dann wird einem das schon wieder ein Stück weit mehr bewusst, dass okay, es ist anscheinend wirklich passiert, weil alle reden irgendwie darüber. Aber so richtig, also so richtig hundertprozentig angekommen ist manches immer noch nicht und wie das so geklappt hat. Und dann kann man sich immer wieder freuen, wenn man sich dran erinnert, boah, krass. Ne? Das war haben wir so und so gemacht und das haben wir so und so gemacht und dann hat das so geklappt. Ja. Ja. Mega, mega.
Richtig gut. Also ich bin eh fasziniert. Ich habe aber gerade auch gehört, Spaß, Befriedigung und auch mal, das hört sich bei den Olympischen Spielen auch immer lustig an, weil irgendwie hat man auch immer das Gefühl, ihr habt da auch wirklich eine gute Zeit. Und was ist dran an diesen Meldungen? Du weißt, worauf ich hinaus möchte vielleicht.
Nee, gar nicht. Was meinst du? Es ist
unangenehm, das zu fragen.
Was meinst du?
Das, ich weiß auch nicht, dass in olympischen Dörfern auch immer so ein großes, buntes Treiben ist. Sagen wir es mal so. Was ist dran?
Ja, da sind schon viele Leute, ne? Hocken aufeinander. Ach so, Thema Befriedigung. Ach so,
hocken,
ja.
Hocken aufeinander, genau.
Nein, also. Ja.
Hast du davon was mitbekommen?
Ja, was kann ich dazu sagen? Eben tatsächlich gar nicht so viel, weil, also wir haben es ja so gemacht, wir waren ja da kurz bevor die Spiele angefangen haben, hatten 2 Trainingstage, hetten dann ungefähr 8 Tage Leerlauf gehabt, bis die ersten offiziellen Trainings waren für uns, weil vorher sind ja die Roadliner-Bahn, dann haben die ihre Wettkämpfe und dann ist auch Skeleton und dann ist erst Bob und dann wären wir da ewig lang gewesen, hätten quasi nicht Bob fahren können. Und dann haben wir gesagt, okay, wir fahren nochmal zurück nach Berchtesgaden zum Hansi. Der ist zu Hause bei der Familie. Wir sind bei denen, bei Lochners in der Ferienwohnung. Ja, und haben dann da in Ruhe unser Training gemacht, waren ein bisschen abseits und hatten nochmal einfach und sind dann da frisch, also mental frisch hingekommen.
Ja.
Kurz bevor dann die offiziellen Trainings begannen, also ungefähr 5 oder 4 Tage vor dem ersten richtigen Rennen. Und waren dann einfach frischer, ne? Weil von dem Zeitpunkt an waren wir immer noch irgendwie 10 Tage da, bis dann der letzte Wettkampf war. Und vor allem für die beiden, die jetzt im Vierer mitgefahren sind, ist das schon, also ich fand es auch eine lange Zeit und man muss lange den Fokus hochhalten. Und ich hatte ja immerhin schon den Zweier-Wettkampf, aber trotzdem fand ich es zum Vierer dann schon hart, da diese Aggressivität und das alles. Aber gut, wir hatten halt unsere Ziele, da hat es natürlich trotzdem geklappt. Und am Ende war es auch so, als wir dann wieder zurückkamen ins Dorf, da war halt schon 3 Tage vorher diese Meldung, schon 10.000 Kondome im olympischen Dorf in Cortina, alle leer und alle auch irgendwie verteilt. Und ich so, okay, gar nicht mitbekommen. Wo gab's die überhaupt? Also, ich weiß nicht. Und natürlich, also Ich fand's ja schön. Ja. Im Nachhinein ärgere ich mich, dass ich nicht nochmal geguckt habe, weil vielleicht waren die ja irgendwie auch so gebrandet mit Cortina, mit Olympia-Logo oder so. Ist ja schon was Besonderes gewesen. Aber naja. Am Ende war es halt so, dass wir ich hatte halt meine Ziele. Ich wollte einfach die 2 Goldmedaillen, ne? Und dementsprechend habe ich mich da auch nicht groß ablenken lassen. Und habe einfach mein Ding gemacht. Bist du noch da? Ich hoffe. Aber ich rede einfach mal weiter. Und an sich war es aber echt schön, dass man dieses Dorf hatte, weil die anderen Orte hatten ja teilweise eben nicht noch andere Sportarten. Wir hatten ja immerhin 5 Sportarten in Cortina und dann eben auch ein olympisches Dorf, auch wenn es sicherlich deutlich kleiner ist als jetzt bei Sommerspielen, wo dann viel mehr Sportarten und mehr Menschen noch zusammenkommen. Aber andere hatten ja wirklich bloß ihre eigene Sportart vor Ort und sind dann wie bei einer WM oder wie beim Weltcup, ne, einfach da unterwegs gewesen. Das war schon ein bisschen schade, denke ich auch. Habe ich auch ab und zu gehört von anderen. Aber das war bei uns echt schön und ich habe das einfach total genossen, weil das war halt das, wo ich immer hin wollte, was ich immer schaffen wollte. Und dann bist du da und dann hast du die ganzen Leute da und zusammen in der Mensa und überall hast du diese Ringe. Und das ist aber einfach so, ich habe das schon währenddessen so sehr genossen, dass ich mich einfach gut gefühlt habe und wusste, ich kann das hier gleichzeitig genießen und Leistung bringen. Und das war eigentlich das Beste daran. Natürlich war man fokussiert, aber ich habe mir eben auch erlaubt oder ne, ich habe, also bei in der Leichtathletik früher war ich ab und zu echt ziemlich angespannt und dann ist man nur auf seinen Wettkampf fokussiert und hat für nichts links und rechts Augen und einen Kopf dafür und jetzt konnte ich das aber doch alles so genießen und das war auch irgendwie so ein Ziel von mir Und das hatte ich mir auch vorgenommen. Und dass es dann eben so geklappt hat, dass man trotzdem seine hohen Ziele erreicht hat. Und gleichzeitig dieses ganze Erlebnis, was man dann nach so vielen Jahren Kampf und Arbeit endlich, wo man endlich dann teilnehmen konnte, dass man das dann auch so genießen konnte, war einfach super. Ja, und jetzt bin ich hier alleine. Dann warte ich einfach mal kurz.
Scheiße.
Na, da ist sie wieder.
Sorry. Danke fürs Warten.
Kein Problem.
Bin leider aus diesem Ding geflogen und mein Akku war alle.
Ah.
Ist mir sehr unangenehm.
Mensch,
jetzt hatten wir gerade so ein spannendes Thema. Und ich bin hier rausgeflogen.
Ja, ich habe jetzt da natürlich alles erzählt und du hast Les verpasst, ne? Pech.
Ja, verdammt.
Die ganzen Details habe ich jetzt erzählt. Ja.
Aber wer weiß, die Aufnahme ist weitergelaufen, also lehn dich nicht zu weit aus dem Fenster, ich kann nachhören. Aber
ja, musst du wohl machen, wenn du die Details erfahren willst.
Gut, aber immerhin, du, jetzt haben wir doch, das war doch auch ein kleiner, schöner Eisbrecher, meine wirklich richtig inakzeptable technische Situation hier. Es tut mir leid, ich bin heute wirklich nicht unbedingt auf der Höhe. Aber ich habe den Faden nicht verloren. Also auch wenn, ich höre das nach, was du da erzählt hast und hoffe, dass da irgendwie noch was, aber gab es irgendeine Quintessenz? Also du hast keine Kondome aus Cortina mitgenommen. So viel habe ich noch mitbekommen.
Aber ansonsten war es sehr, sehr schön im Olympischen Dorf. Ja, und ich habe die Zeit sehr genossen.
Okay. Ich habe noch eine sehr spannende Frage, die sich mir stellt. Gerade was das Thema Olympische Spiele angeht, und ich hoffe, es ist auch okay, wenn ich dich da auch vielleicht nochmal zu frage, weil ich das wirklich ein krasses Thema fand, diese Eishockeymannschaft. Wie stehst du als Sportler dann dazu, wenn die amerikanische Nationalmannschaft im Eishockey zum Präsidenten eingeladen wird, die Frauen so geduldet werden und am Ende sich dafür entscheiden, nicht dorthin zu gehen? Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast in all deinem, oder vielleicht geht das auch an dir vorbei, wenn man selber im Goldrausch ist?
Ich habe es nicht so hundertprozentig mitbekommen. Also die Männer waren eingeladen und die Frauen nicht so richtig.
Genau, Donald
oder
Trump
wie?
Hat direkt nach der Siegerehrung der Männer im Eishockey nach den Olympischen Spielen angerufen oder direkt nach dem Gewinn der Goldmedaille und hat sie ins Weiße Haus eingeladen. Und ich glaube, die Frauen haben auch die Goldmedaille gewonnen, das Eishockey-Nationalteam der Frauen. Und er hat quasi am Telefon gesagt, so ja, gute Nachricht, ihr seid eingeladen ins Weiße Haus, aber die Frauen müsst ihr auch mitbringen. So, und das war eigentlich eher so ein bisschen despektierlich der Leistung der weiblichen Nationalmannschaft. Mhm. Und am Ende war es auch so, dass die Frauen nicht mit hingegangen sind, sondern nur die Männer alleine gegangen sind. Glaubst du, das wäre bei uns, also ich glaube, das wäre doch in Deutschland gar nicht. Wäre es hier so eine Debatte? Nein,
also,
klar.
Das ist ja wieder ein klassischer Spruch von Trump. Ich glaube, hier gibt es ein Riesending, oder? Wenn ein Politiker sowas sagen würde. Und das oder auch so signalisieren würde, dass für ihn das eigentlich relativ unwichtig ist, dass die Frauen damit hinkommen, aber die Männer auf jeden Fall. Boah, das ist ja auch einfach total daneben. Also, aber das ist ja leider bei Donald Trump mehr Regel als Ausnahme. Aber ja, das habe ich gar nicht so richtig mitbekommen. Man ist dann wirklich extrem in seiner Bubble und ich habe es ja auch nicht geschafft, mal zu einem anderen Wettkampf zu gehen. Ich wollte mal ein Curling-Spiel angucken oder zu dem Ski-Alpin der Damen, aber es ging halt nicht, weil wir eben die Zeit da nicht da waren, ne, als wir Zeit hatten. Mhm. Und dann hast du direkt deine Rennen und die Trainings und zwischen den Rennen, da habe ich dann einfach keinen Nerv dafür gehabt. Ist auch ein bisschen schade, aber gut. Wie gesagt, wir wollten halt die Medaillen gewinnen, fertig.
Aber geil, auch so einen Fokus
aber,
zu haben.
Aber nee, das habe ich dann auch nicht mitbekommen.
Krass. Also mir ist es jetzt auch erst 2 Wochen oder 3 Wochen danach aufgeploppt und ich dachte so, ach krass, und wie kriegt man das dann dort vor Ort mit? Aber klar, es ist wahrscheinlich, man kann sich das wahrscheinlich nicht vorstellen als jemand, der nicht da war, wie groß und weitläufig das ist. Wenn du halt auch sagst, ihr seid halt erst dahin gefahren, kurz vor euren Wettkämpfen. Ich meine, klar, das wäre in Peking vielleicht vor ein paar Jahren nicht möglich gewesen. Aber Cortina ist ja auch naheliegend. Also siehst mir nach, wenn ich heute hier auch natürlich ein paar Frauenthemen
anspreche. Genau, das war ja die letzten 2 Jahre, die letzten. Ja. Ist richtig.
Aber was war die letzten 2 Jahre?
Ja, richtig, das war ja die letzten die letzten zwei Spiele, also die letzten 8 Jahre war das ja nicht möglich. In Korea als auch in China war es ja viel zu weit weg, um dann mal schnell zwischendurch irgendwo hin. Also deswegen war das ja jetzt auch echt passend und Francesco Friedi hat es ja genauso gemacht. Der war in Innsbruck in der Zeit, hat da in Ruhe trainiert und wir waren halt beim Hansi in Bechtsgaden. Ist beides ähnlich weit entfernt und das hat super gepasst. Und ich meine, der Erfolg gibt uns ja recht, dass man das alles richtig geplant hat. Ne? Und dann nimmt man eben in Kauf, dass man nicht bei der Öffnungsfeier war, in Person, ja, sondern das entspannt vom Sofa aus geguckt hat, dass man zu den anderen Wettkämpfen gehen konnte.
Okay.
Nein, waren wir auch nicht. Und bei der Abschlussfeier ja auch nicht, weil dann haben wir ja in Cortina, waren wir im Deutschen Haus, haben da gefeiert, ne? Das war ja auch 3 Stunden weg. Wurden wir gefragt, wer möchte hin, aber das war für alle eigentlich viel zu weit weg. Und dann waren ja unsere Leute, unsere Familie, Freunde waren ja alle extra gekommen und die waren ja in Cortina. Mhm. Und dann haben wir natürlich da mit denen zusammen gefeiert und Eishockey war ja auch ganz am Ende. Also und dann haben wir ja auch, also am letzten Tag, so wie bei uns der Vierer, und dann waren wir ja auch am Feiern, deswegen haben wir das wahrscheinlich auch eben gar nicht mitbekommen.
Krass, also das aber ist ja für mich, ich dachte wirklich so, Olympia ist dann irgendwie alles, also man kennt ja auch dieses olympische Dorf, was dann irgendwo immer, keine Ahnung, so gefühlt der Mythos vom olympischen Dorf und dann dachte ich, dass ihr da alle einfach zusammen seid und dann ist da drüben ist noch die Sprungschanze, da ist hier die Biathlon-Station, da ist schon irgendwie der Eiskanal, aber es sind doch schon, entschuldige, da war ich ein bisschen blauäugig wahrscheinlich.
Das wäre, früher ging das wahrscheinlich eher, weil dann eben auch nicht so viele Leute da waren, ne, und das nicht so professionell war, also vor 50 Jahren oder so, als das letzte Mal die Spiele waren in Cortina, da war es ja... Ich meine, da war es ja nur in Cortina vor 50 Jahren das letzte Mal. Ja. Und jetzt gibt man halt wieder die Spiele dahin, aber dann merkt man wahrscheinlich schnell, das funktioniert gar nicht. Alle da in einem Ort. Der Ort ist viel zu klein. Es war so schon mit 5 Sportarten grenzwertig, die Menge an Menschen da rein und raus zu bekommen, weil du hast ja gar nicht in dem Ort so viele Möglichkeiten, die Leute unterzubringen. Die sind ja dann teilweise eine Stunde entfernt angereist, also auch unsere Familie, waren da irgendwo im Hotel und sind dann immer hin und her gefahren.
Okay, und ihr wart 3 Stunden davon entfernt, oder?
Nee, das war dann, als wir am Königssee waren, die im Vergleich zu Cortina, als wir dann kurz zurückgefahren sind und dann wiedergekommen sind. Aber wir waren direkt vor, also wir waren 15 Minuten an der Bahn. Das war schon, hat schon gut geklappt auch mit dem Transport. Das haben die Italiener alles gut gemacht. Das war wohl, obwohl in China haben sie auch alle gesagt, war das super. Ich meine, da war ja auch Corona, waren keine Menschen da. Und die Chinesen sind ja sowieso sehr akkurat und pünktlich und alles. Mhm. Aber ja, an sich war es toll. Also, und haben auch viele so mir wiedergespiegelt vom Gefühl her, dass es irgendwie mal wieder so richtig Winterspiel-Gefühl auch war. Und ich meine, klar war es in Europa, da hat man nicht eine riesen Zeitverschiebung. Da gucken die Leute das auch mehr. Und wie gesagt, viele waren ja dann auch vor Ort, weil es ja sich natürlich auch anbietet. Also ich fand es einfach nur toll.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Was bist du privat für ein Typ? Berge oder Meer?
Ich glaube zum Urlaub dann eher Meer. Und jetzt auch eher, weil ich ja die Berge sowieso im Winter habe die ganze Zeit. Wobei so ein Skiurlaub auch schön wäre, aber ja, das habe ich genau einen Tag geschafft, Ski zu fahren dieses Jahr nach Olympia.
Mehr war dann doch nicht.
Ja, die Woche danach waren wir nochmal in St. Moritz, da hatten die Roller Weltcup und dann haben wir da zugeguckt und haben ein bisschen gefeiert und sind Ski gefahren und ja, hat aber auch nur für einen Tag dann gereicht, also ist dann eben so. Aber ich werde dann wahrscheinlich im Juni oder so auch mal richtig irgendwo ins Warme, ans Meer, einfach mal Kopf ausschalten. Aber es ist noch nichts geplant.
Okay. Ja. Deine Mama war auch ein Thema, ne, bei der Siegerehrung. Und das hier ist natürlich die Ostbrosche. Und wenn du sagst, ihr seid mit deiner Mama, oder also deine Eltern haben sich getrennt und du und wie viele Geschwister hast du?
2. Also, ja, eigentlich mehr, noch eine Halbschwester mehr.
Und ihr seid mit der Mama nach Dresden gezogen.
Genau, wir sind dann nach Dresden gezogen, ja. Weil da war auch die Oma und dann, ja. Genau, und da ist halt meine Mutter auch, kommt meine Mutter her. Und da sind wir dann eben zur Schule gegangen und so weiter.
Und dann hast du auch quasi durch deine Oma und deine Mama natürlich auch Frauen an deiner Seite gehabt, die in der DDR auch groß geworden sind, die dieses ganze System vielleicht auch gekannt, gelebt haben. Und ich hatte immer das Gefühl, dass Frauen aus der DDR, das war auch der Grund, warum ich diesen Podcast hier eigentlich irgendwann mal gestartet habe, die hatten nie ein Thema mit Gleichstellung, Gleichberechtigung oder irgendwas, sondern das waren immer die, die angepackt haben, die die Hosen anhatten, die irgendwie auch immer gemacht haben. Das, was natürlich heute wirklich noch mehr vorangetrieben wird, hatte ich immer das Gefühl, dass das in der DDR schon ein Stück weit selbstverständlicher war, auch wenn der Staat dafür einfach derjenige war, der eingeengt hat. Aber an sich waren die Menschen dort gefühlt gleich. Ja. Und vor allem auch die Frauen waren halt sehr in der Macherrolle. Was war das für dich? Also was waren deine Oma und deine Mama für Frauen? Haben die dir irgendwas mitgegeben, wo du weißt, das ist, also das hat dich auf jeden Fall auch geprägt oder das hat dir was vorgelebt, was dich vielleicht auch bis heute noch motiviert oder was dir so im Herzen ist?
Ja, auf jeden Fall. Also viel mitgegeben. Beide waren auch sehr oder sind sehr starke Frauen. Meine Oma hatte halt den Angriff auf Dresden 45 miterlebt als Kind mit 6 Jahren, ist da irgendwie mit ihren Geschwistern an die Elbe geflüchtet, hat sich da irgendwie, hat das da alles mitbekommen, sind dann da eben ausgebombt gewesen und dann woanders hingekommen. Also das muss halt unfassbar schlimm gewesen sein und irgendwann hatte dann auch mal davon erzählt, hat auch mal ein paar Zeilen dazu geschrieben, wie das alles so war damals, weil ich glaube, sie auch konnte auch ganz lange nicht darüber reden. Mhm. Und natürlich auch die ganze Zeit danach, die war ja unfassbar schwer, mit Lebensmittelmangel und alles wieder aufbauen und ne, Männer waren ja deutlich dezimiert und ne, dann war es ja an den Frauen da anzupacken. Mhm. Und so war das eben auch. Sie hatte dann auch ja, sie war auch immer auf sich alleine gestellt und wollte auch immer alles alleine schaffen. Das ist jetzt im Alter eben ein bisschen schwierig, weil wenn man das gewohnt ist, dass man alles irgendwie, ne, dass man nur für sich alleine verantwortlich ist und immer keine Hilfe will und braucht und wollt, ne? Und dann geht's aber und dann ist man eben auf Hilfe irgendwann angewiesen, dann ist das auch schwierig gewesen, für sie zu akzeptieren, dass sie eben nicht mehr alles alleine machen kann, ne? Ob es dann Autofahren ist oder andere Sachen durch körperliche Einschränkungen, ne, weil man eben nicht mehr so gut unterwegs ist. Aber an sich trotzdem sehr, sehr stark und immer aktiv und hat mich auch sehr, sehr viel begleitet. Hat mich immer früher zum Training gefahren, war bei den Wettkämpfen dann Kampfrichterin in der Leichtathletik, war dann teilweise ne, hautnah dabei. Man hat das alles genau verfolgt und meine Mutter genauso, die hat natürlich auch so viele Stunden da in Stadien und in Sporthallen wegen mir verbracht am Ende. Ne?
Und deine Oma konnte Kampfrichterin sein?
Ja, da gibt's ja dann viele, die da auch eben ehrenamtlich dann da sind und dann zum Beispiel die Weiten beim Weitsprung aufschreiben oder die Höhen beim Hochsprung. So, also es waren meistens schon sitzende Tätigkeiten, ne? Okay. Und nicht mehr die, wo man wirklich irgendwie, weiß nicht, die Sandgrube wieder glatt machen und so körperliche Arbeit dann eher weniger. Aber sowas war sie dann immer dabei, ja? Oder Zeiten aufschreiben beim Sprint oder irgendwas.
Ich dachte eher wegen Befangenheit oder so, dass man das dann vielleicht nicht machen dürfte.
Ach so. Nee. Ach Quatsch, dann dürfte ja die Hälfte wahrscheinlich bei solchen Wettkämpfen nicht mitmachen, weil es sind ja auch oft die Eltern und die Verwandten irgendwie von den Aktiven, die dann da das auch alles noch am Laufen halten, ne? Im Ehrenamt. Das ist ja nun mal auch, wird ja immer weniger und immer weniger junge Leute sind ja auch bereit, da irgendwas zu machen und zu investieren, weil am Ende hast du ja nichts davon, ne? So, das ist ja auch so diese Entwicklung. Und meine Mama hat sich ja auch, also wie gesagt, ne, die hat immer alles verfolgt und immer so mitgelitten auch. Ne, wenn ich mich dann, sie war auch immer mindestens genauso traurig, wenn ich das irgendwie nicht geschafft habe, mich für irgendwas zu qualifizieren. Ne, und wenn ich dann nicht bei der WM da in der Leichtathletik am Start war, dann wollte sie es auch gar nicht gucken. Ja, dann hat sie es auch einfach nicht mehr interessiert, weil sie genauso. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hat sie sich dann vorgestellt, wie enttäuscht und traurig ich bin, wenn ich es gucke. Mhm. Und deswegen wollte sie es auch nicht oder so. Ich denke mal irgendwie so in die Richtung.
Das ist auch persönliche Solidarität. Das hat man gelernt in der DDR.
Ja.
Wahrscheinlich. Oder
ja,
generell.
Genau. Also, ich denke, ne, auch in die Richtung.
Eins zu eins geht.
Ich meine, und solche Sachen habe ich, glaube ich, auch viel mitbekommen. Ich glaube, ich bin auch sehr empathisch und kann mich gut in andere reinversetzen und dann auch Sachen nachfühlen und und bin halt nicht irgendwie immer gleich kontra irgendwas, sondern überlege immer erstmal, warum denkt die Person vielleicht so, wie sie denkt, ne? Und was sind die Gründe und vielleicht auch die richtigen, die nachvollziehbaren Gründe fürs Handeln, ne? Aber auch wenn ich es vielleicht anders machen würde, ne? Und dadurch, also ich glaube, so eine gewisse Neutralität, vielleicht liegt es auch daran, dass ich vage bin. Ich weiß es nicht. Hat sie jedenfalls auch immer gesagt, meine Mutter, dass man das immer merkt, aber ja.
Dass du vage bist?
Ja. Immer harmoniebedürftig und ruhig und beobachtend und ja, klassische. Aber ja, da war es halt dann umso trauriger. Das war ja schon vor 4 Jahren bei den letzten Spielen. Ja, da war sie gerade mit Chemo und so weiter am Kämpfen und ich hatte es dann nicht geschafft, mich für Olympia zu qualifizieren und habe natürlich trotzdem auch alles versucht, um da auf den Zug aufzuspringen. Das hat nicht geklappt und dann war es natürlich wieder so ähnlich, ne? Und dann habe ich aber nach dem Jahr bin ich dann hier nach Potsdam in die Trainingsgruppe von Kevin gekommen und dann ging es alles richtig gut voran und ich habe richtig mich verbessert und jede Woche irgendwie eine Bestleistung gemacht im Training und dann konnte ich ihr das dann immer erzählen und das war gefühlt auch, das waren dann auch so mit die letzten Wochen von ihr. Da hat sie sich dann immer gefreut und so, ne? Und genauso hätte ich mich dann auch gefreut, wenn sie das dann hätte miterleben können, dass ich dann endlich ins gute Team komme, ne, zum Johannes Lochner. Und dann wird man einfach Weltmeister in seinem ersten Weltcupjahr und denkt sich so, wow. Ne, und das konnte sie dann eben schon nicht mehr miterleben, geschweige denn jetzt die Olympischen Spiele. Und das ist halt der einzige Haken irgendwie, ne? Das Einzige, wo ich denke, das hätte sie so verdient gehabt, so sich auch dann so zu freuen, da vor Ort zu sein. Naja. Aber ich denke mal, sie hat von irgendwo anders mitgeholfen, sonst hätte es wahrscheinlich nicht so gut geklappt.
Deine Oma ist aber noch, habe ich das richtig verstanden? Deine Oma, wie alt ist sie? Oder?
Die ist jetzt letzte Woche 87 geworden.
Okay.
Und ja, sie wohnt in Dresden und da war ich auch da. Dann die Woche vorher allerdings schon habe ich bei ihr in der, sie ist da im betreuten Wohnen. Wo aber auch mit Pflege und so, also so eine Einrichtung, wo alles gemacht wird, tendenziell, habe ich dann gesagt, also weil sie mich so ein bisschen gefragt hatte, ob ich nicht mal vorbeikommen kann und ein bisschen von Olympia erzählen. Und dann habe ich gesagt, ja klar, gute Idee. Und dann haben die das halt so ein bisschen als Event da aufgefahren und dann so mit Kaffee und Kuchen für die Leute, die da eben wohnen und aber auch für andere, konnten auch andere hinkommen. Ja, und dann waren da irgendwie so 30 von den Bewohnern und auch viele Angestellte und haben dann da zugeguckt und dann war ich da mit den Medaillen und hatte einen Helm dabei und die Spikes und man konnte alles sich so ein bisschen angucken und hab dann mit dem Leiter von der Einrichtung, ich glaube eine Stunde haben wir so drüber gesprochen, ne? So ein bisschen ein geführtes Interview, war auch total angenehm und entspannt und da, ja, ich meine, sie konnte ja nicht vor Ort sein, aber so, ich hatte auch ein paar Bilder vorbereitet, ein paar Folien mit Videos und so von vor Ort und was weiß ich und wie es früher alles angefangen hat und habe ich halt alles mal erzählt und das war toll und da hat man eben auch das Gefühl, dass man ein bisschen was zurückgeben konnte. Es war dann für sie so ein bisschen vorgezogenes Geburtstagsgeschenk, hat sie gesagt und dann habe ich mich natürlich gefreut, dass kriegt sie ja auch ein Stück weit dann Anerkennung da vor Ort und hat sie sich ja auch, sie hatte eben auch viel Anteil daran und mich früher immer da hin und her gefahren und immer gemacht und das sind halt so viele Leute mit dabei und ich meine jetzt natürlich die ganzen Unterstützer, Sponsoren, aber eben auch in der Vergangenheit, dass man überhaupt jetzt da hingekommen ist, in diese Situation das zu schaffen. Das ist dann immer, kann man immer alle gar nicht erwähnen auf einmal. Ist dann immer so nach und nach.
Klar. Also ich glaube, du machst auf jeden Fall einen absolut demütigen und dankbaren Eindruck. Und ich glaube, jeder, der deinen Weg mitgeebnet hat, ist da mit Sicherheit irgendwie ganz klar, dass du da niemanden in Vergessenheit geraten lässt oder so. Zumindest macht es gerade den Eindruck. Vielleicht liegt es auch an der Waage. Aber was ist aber am Ende, ist es auch für dich einfach wirklich, also, weil wenn du das so erzählst, dann klingt das fast so, als hättest du ja jetzt ganz viel für die anderen mitgewonnen. Aber ist es am Ende auch ein Sieg für dich gewesen? Also.
Ja, natürlich auch. Also, sicherlich in erster Linie auch, dass man sich selber erstens bewiesen hat, dass man, dass es sich gelohnt hat, ne, dass man weitermacht so lange. Mhm. aber auch gegenüber anderen. Also, weil da gab es ja, also einige wenige, von denen man es weiß, und sicherlich viel mehr, von denen man es nicht direkt mitbekommen hat, so die schon damals, so am Ende Leichtathletik, wo ich dann so Anfang 30 war, ja doch, so, ja, wo dann gesagt hat, ja, wieso macht er überhaupt noch weiter, ne, das wird doch nichts mehr, und ach komm, ne? Und jetzt ist es halt, jetzt hat man es eben auch den, oder auch dann im Bobsport, gab es sicher viele, die dann gesagt, ach, das wird doch nichts, schafft das nie bis da oben hin, so, der ist viel zu alt, was weiß ich, ne, solche Sachen. Und jetzt hat man denen das halt alle nochmal bewiesen, dass ich jetzt auch eben mit 37 dann einfach da, ich meine, es ist immer schwer zu sagen, aber viele haben das ja so betitelt, eben der beste Anschieber war diese Saison und bei Olympia und oder aktuell auf der Welt, und dann denkst du halt, oh, schon krass.
Ich habe gelesen, du bist weltweit der beste Anschieber. Drunter machst du nicht.
Das kann man ja immer nicht ganz so genau sagen. Das kann man ja immer nicht ganz so genau sagen. Man ist ja nie wirklich alleine unterwegs, sondern man ist ja immer zu zweit. Aber ich sag mal, tendenziell, und Hansi war auch fit sicherlich, aber tendenziell sind die anderen wahrscheinlich ein bisschen stärker einzuschätzen, die anderen beiden deutschen Piloten, was die Leistung angeht. Aber man kann es halt nicht genau sagen. Ne? Aber wir hatten die schnellsten Zeiten und fertig.
Kannst die Blumen auch einfach mal annehmen?
Ja, nehme ich gerne. Aber ne, und das ist natürlich auch super, also eine große Bestätigung für einen. Ne? Und man kann sagen, ja, alle, die damals ein Jahr schon abgeschrieben haben, ja, ne? Könnt mich mal, also ich bestimme, wann ich hier irgendwie fertig bin oder wann ich mich nicht mehr fit genug fühle oder irgendwie zu alt fühle für Leistungssport, und ich fühle mich ja auch immer noch gut, und es ist ja auch, also jetzt so wie die Leistung entstanden ist, jetzt kein Hexenwerk, ist auch kein Riesenaufwand. Also wir sind ja zum Glück nicht wie im Triathlon oder so, wo du wirklich 6, 7, 8 Stunden am Tag trainieren musst. Ne? Und die ganze Zeit, wir machen halt kurze Einheiten, aber intensiv, wo du dann eben auch die Erholung brauchst danach. Ja. Und dann ist es halt meistens auch nur einmal am Tag. Ne? Manchmal auch zweimal, aber höchstens so 1, 2 Mal die Woche, wenn überhaupt. Und dadurch kann ich eben auch noch die andere Hälfte des Tages arbeiten und meine berufliche Karriere für später vorbereiten, ne? Und das ist, und dadurch finde ich es auch gar nicht schlimm. Und dann sage ich mir eben, ich mache das, solange ich mich so fühle, und dann guck, und wenn es halt nicht mehr ist, dann ist es nicht mehr. Und das, wenn es vor 6 Jahren schon nicht mehr so geklappt hätte, dann hätte ich halt da schon aufgehört und hätte dann einfach gearbeitet von einem Tag auf den nächsten in Vollzeit und wäre dann da, hätte mich da drin vertieft und da verwirklicht, ne? Und dadurch, ich habe das halt viele Jahre einfach nur gemacht, weil ich dachte, vielleicht geht irgendwann noch was. Und ich finanziere mir das jetzt einfach selber. Klar, ist jetzt ein Teilzeitgehalt. Das ist dann auch nicht super viel, und teilweise war es dann plus minus null, weil du eben Sport eben ja auch viele Ausgaben hattest mit Trainingslagern und so, wo man keine Förderung mehr bekommen hat. Man muss viel hin und her fahren, hat natürlich sein normales Leben, irgendwie Wohnung, Essen, und dann habe ich aber gesagt, okay, aber das ist jetzt eine Investition in mich selber, und jetzt zahlt sich das eben aus, und man kann das nochmal mitnehmen und hat eben nochmal natürlich einmal diesen Erfolg und dieses innere Gefühl, jawohl, diese Bestätigung, es hat sich irgendwie gelohnt, was man gemacht hat. Und dann aber eben auch finanziell, ne? Dann hat man eben auch gute Sponsoren und man steht da auch wieder besser da, eben auch wenn es natürlich, also muss man sich ja nichts vormachen, im Vergleich zu anderen Sportarten ein Witz ist, ne? Man ist irgendwie der Beste der Welt, und wenn man woanders eben der Beste der Welt ist, dann ist es egal, ob es jetzt im Beruf ist, im Film, in der Musik, egal wo, dann ist das ja einfach was ganz anderes. Aber ja, das ist eben so, und aber wie gesagt, mir geht's gut. Ich bin soweit zufrieden mit mir und im Reinen irgendwie, und jetzt ja, alles, was jetzt kommt, ist Zugabe. Und ich würde aber auch nicht ausschließen, dass ich das noch so 4 Jahre in der Form hinbekomme und das einfach in 4 Jahren nochmal genauso mache mit jemand anders. Und fertig. Ja. Also mal schauen. Ich bin noch nicht satt.
Ja, ich merke das. Aber das ist doch auch schön. Also, und ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, du hast dann aber auch schon von deiner Mom und deiner Oma irgendwie auch so ein, die standen dir näher als vielleicht Männer in deiner Jugend. Vielleicht bist du deshalb auch so ein, hast du so eine gute Mischung aus Empathie und Angriff, also aus Rational und Emotionalität. Das ist ja vielleicht bei manchen Sportlern oder also so gerade in, also doch, ich glaube schon in so einem Bereich, wo man sich auch immer miteinander messen muss. Vielleicht ist das auch genau das, was dich irgendwie auch mit 37 noch antreibt, wo du denkst, ja okay, ihr könnt alle reden, aber am Ende hast du auch so eine gewisse Entspanntheit, da einfach drüber zu stehen und weiterzugehen.
Das kann gut sein. Also muss erst mal kurz drüber nachdenken, weil so habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Aber ja, sicher.
Also klar, vielleicht ist es ein bisschen die Waage, aber vielleicht waren es auch ein bisschen die Frauen in deinem Leben, die dir ein bisschen so die Weichheit mitgegeben haben.
Sicher. Also natürlich habe ich da viel mehr. Also hatte meine Mutter viel mehr Einfluss jetzt als mein Vater auch, weil den habe ich natürlich nicht so oft gesehen, was mich auch getroffen hat. Also ich fand es auch sehr, sehr schwer. Ich war halt 5 Jahre, als das passiert ist, und ich habe dann schon da einiges auch mitbekommen, auch so Streits, und das war nicht schön. Ich fand es aber auch sehr schwer, dass ich eben nicht bei meinem Vater leben konnte oder nicht bei ihm gelebt habe, weil ich fand halt beide toll. Und auch wenn man sich dann irgendwie als Kind entscheiden muss oder so, das ist ja, also ich finde, das ist, ja, ich fand das ganz schwierig. Kann man eigentlich nicht machen. Aber ja, wahrscheinlich kam es auch ein bisschen dadurch. Ich weiß nicht. Ist auf jeden Fall ein interessanter Gedanke. Habe ich bisher noch nicht so gehabt.
Ja, sorry. Bin halt eine Frau. Hab da irgendwie manchmal.
Ist ja auch gut.
Ich denke mir halt so, im Sport ist es halt, es sind halt super viele Männerdomänen, und und es ist auch super viel Ego und alles. Und ich glaube manchmal, dass vielleicht aber so eine gewisse Emotionalität, die uns Frauen nachgesagt wird, entgegen der Rationalität der Männer, vielleicht da einfach diese gute Mischung auch unsere Generation jetzt ausmacht. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das ist das, worauf ich hinaus will, dass wir einfach so eine Einheitsgeneration sind, die so ein bisschen Best of Both Worlds mitgekriegt hat. Natürlich auch eine gewisse Zerrissenheit, aber vielleicht kommt es daher auch zustande, dass eben sportliche Erfolge vielleicht auch ein bisschen später stattfinden können, weil man alles ein bisschen relativer heute sieht. Es muss nicht immer alles gleich mit 20 sein oder keine Ahnung, höher, schneller, weiter, und ich glaube auch, dass in 4 Jahren die Olympischen Spiele nochmal mit dir stattfinden werden.
Wow. Ja. Das ist aber lieb.
Naja,
ja, immer positiv denken. Ich meine, klar, es ist lange bis dahin, aber ja, wenn man gesund bleibt und so weitermacht, dann sehe ich auch keinen Grund, warum nicht.
Vielleicht noch andere Pläne kriegst. Also wer weiß, was in 4 Jahren ist.
Eben, weiß man ja auch nicht. Aber ich denke auch, ja, das ist ja heutzutage ein bisschen anders. Man kann anders das Training, oder man steuert das ein bisschen anders, und dann ist das auch machbar. Und das sieht man ja auch international, sind ja ganz viele Top-Athleten, die noch auch mit höheren Alter, ne, ob es jetzt ein Lewis Hamilton ist oder hier LeBron James, die über 40 sind und noch richtig gut unterwegs sind. Ich denke, das ist auch eine andere Philosophie jetzt vom Training her, und was das, auch die Balance zwischen Belastung und Entlastung angeht. Und wenn man das clever macht, dann ist das durchaus möglich. Und ich sehe halt nicht, ich bin in 4 Jahren dann 41, warum soll das nicht gehen, ne? Und ja, ich glaube, ich bin auch insgesamt nochmal, also ich glaube, schon ein rationaler Typ, auf jeden Fall. Eher Kopfmensch als Herzmensch und überlegt dann nochmal einmal öfter als vielleicht einmal zu wenig, aber so eine gewisse, ja, Emotionalität ist auf jeden Fall da, und auch die dann natürlich auch in Entscheidungen einfließt, und es hat alles ganz gut geklappt, die letzten Entscheidungen auf jeden Fall. Es ging ja auch darum, bleibe ich bei Hansi Lochner oder wechsle ich zum Francesco? Vor 2 Jahren hat er mich gefragt, ne, bin ich dann der beste Bobpilot der letzten 10 Jahre, fragt 2 Jahre vor Olympia, willst du nicht zu mir kommen? Dann denkst du natürlich schon mal drüber nach, und dann war es finanziell auch ein relativ großer Unterschied. Und dann, das war schwierig, aber ich habe dann die Entscheidung auch ein bisschen, ja, am Ende natürlich, ich habe am Ende schon die Chancen eher gesehen, dass ich mit Hansi meine Ziele erreiche, nämlich 2x Gold zu gewinnen. Aber dazu kam eben auch diese Verbindung, die zwischenmenschliche, was eben jetzt im Rückblick wirklich auch, denke ich, mit noch den Ausschlag gegeben hat, dass wir beide uns gegenseitig so zu Top-Leistungen, ne? Ich habe ihm die Sicherheit gegeben, dass es am Start gut klappt und ich wusste, er fährt da einfach besser runter als jeder andere und das hat mich nochmal mehr motiviert, da auch alles zu geben und dann das Gesamtpaket zu perfektionieren und so war es dann halt und dann haben wir diesen riesen Vorsprung gehabt und das ist einfach, ja, Wahnsinn. Und schon wieder beim Sport, naja, aber ja.
Ja doch, ist doch gut, aber ich höre da trotzdem irgendwie noch, ich habe da trotzdem Fragen. Versteht ihr euch jetzt trotzdem noch gut mit Francesco oder war der dann auch so ein bisschen, also ist man dann so ein bisschen, ist da jetzt eine Schwingung?
Nö, also nee. Nö, also okay, jetzt eher weniger als vorher. Also ja, ach so, das, ja, also ich habe, ja, es war okay, auch schon in dem Moment. Es ging ja auch darum, es war dann teilweise noch nicht klar, ob Hansi wirklich weitermachen will bis Olympia. Okay. Ne? Aber weil das war immer so ein bisschen von Jahr zu Jahr und das war auch für uns schwierig in seinem Team, weil man nicht, manchmal nicht wusste, muss ich mir jetzt für nächste Saison immer neu suchen oder nicht. Und dann hat man halt immer gehofft, dass er weitermacht. Und dann hat er aber eben dieses eindeutige Statement abgegeben, dass er weitermachen will, aber eben auch konsequenter und professioneller als die letzten Jahre und dann hat Franz halt auch gesagt, okay, versteht er, da muss ich ihm die Chance geben, dann kann ich nicht sagen, ach nee, du, bin ich jetzt aber weg, trotzdem. Und weil es hat ja auch schon gut geklappt und dann hat man sich überlegt, wenn das dann noch ein bisschen professioneller ist und man trotzdem die Lockerheit behält, dann könnte es schon funktionieren und dann hat es halt so funktioniert. Und jetzt nach Olympia ist es auch, also klar, vor Olympia war die ganze Saison echt Spannung, weil es natürlich eine wahnsinnige Konkurrenzsituation ist zwischen den beiden Teams, aber das war ja dann am Ende auch, ne, sehr fair von Francesco, wie er gratuliert hat und wie er einem dann auch gesagt hat, ihr habt es euch verdient, der wart einfach besser, es ist einfach so. Und dann akzeptiert er das halt auch und sucht nicht noch 5 Ausreden oder so. Ne? Und dann, das ist schon immer alles sehr fair, auch zwischen den beiden allgemein abgelaufen. Ich meine, in der Vergangenheit war es halt 10 Jahre so, dass Hansi ihm immer jedes Mal sehr fair gratuliert hat und gesagt hat, hey, Glückwunsch. Ne? Ja. Und jetzt war es halt mal andersrum. Und von daher glaube ich, ist das auch vollkommen okay. Und jetzt hört der Hansi leider auf und jetzt muss ich mir ein neues Team suchen und das wird jetzt die Aufgabe, den nächsten Wochen da eine Entscheidung wieder zu treffen, die schon ein bisschen die Weichen stellt für die nächsten 4 Jahre, wo man sich dann als Team zusammenfinden muss, ne, und dieses Ziel für in 4 Jahre dann vorbereitet und entwickelt und ne, sich, ja, wird interessant, mal schauen.
Gibt aber auch keine gemischten Teams, ne? Gibt nur Männer- und Frauenbobs.
Ja, das gibt's noch nicht. Okay. Ich weiß nicht, ob sie das irgendwann noch. Wäre schon eine Überlegung, aber ja, ist ja schon schwierig.
Wenn du von der Leichtathletik in den Wintersport wechseln kannst, dann kann ich auch vom Schlager vielleicht nochmal überlegen. Wer dann 42 Olympiasiegerin? Nein, ich scherz. Nein. Ich glaube, es ist. Ich unterschätze eure Leistung da definitiv nicht, aber könnte man schon mal andenken, da auf jeden Fall auch mal.
Kommt auch an. Wir können ja mal ein Probetraining machen. Dann kann, hallo, mal, kann ich mal gucken, ob das Sinn macht oder nicht. Ja, zum Beispiel. Klar, das geht immer. Nee, andersrum. Du, mich. Und dann gucke ich, ob es gut ist.
Stimmt. Das ist natürlich auch gut. Aber du brauchst ja einen Piloten. Du brauchst ja keinen Anschieber.
Ja, das stimmt. Ja. Aber Pilot ist, schafft man halt nicht in der Zeit, das zu lernen. Ach so, ja. Auch im Eiskanal, okay.
Weiß ich noch nicht.
Aber dann probieren wir das aus.
Wer weiß, vielleicht war ich aus. Aber mit Talente, von denen ich noch nie was wusste.
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Aber ich wurde jetzt nicht gelassen. Ich wollte eigentlich auch mal selber fahren nach der Saison. Da gab es so zwei Anlässe und dann wurde ich aber irgendwie ausgeladen, weil haben sich schon so viele angemeldet und es ist ja eher für die Jüngeren und ja, vielleicht nächstes Jahr hieß es dann. Und ich dachte mir so, was? Schade.
Wisst ihr, wer vorher steht? Ich bin ein Olympiasieger.
Ja, eben, und das zweimal und dann dachte ich mir auch so, warum darf ich denn nicht einfach mal da runterfahren? Also ich denke, ich habe halt mehr Gefühl nach den Jahren und mit der Erfahrung als die Jüngeren, die teilweise das noch nicht so lange machen und vielleicht auch allgemein weniger Lebenserfahrung haben, ne? Und da denke ich so, naja, okay, weil vielleicht bin ich auch das Supertalent und fahre dann selber in 4 Jahren, aber nee, durfte ich nicht. Fand ich doof.
Ich glaube, davor hatten sie Angst. Frechheit. Also ich würde dir auf jeden Fall immer ein Mikro geben. Du darfst dich gerne mal als Schlagersänger ausprobieren.
Weil das wollte ich eh mal, ja. Also wir haben ja mal so gedacht, so ein Malle-Hit müssten wir eigentlich mal hinkriegen. So ein neues Bobfahrerlied oder so. das geht bestimmt gut.
Wäre eher für Abdi-Ski, glaube ich. Wegen Wintersport und so.
Ja, wir können beides. Ja, im Sommer sind wir auch unterwegs. Aber ja, das können wir mal machen. Also du testest bei mir und ich teste mal bei dir und du sagst dann, okay, macht das Sinn oder nicht? Gesangskarriere, ja, nein, vielleicht. Mhm. Gut, das machen wir so. Kann man dann die nächste Podcast-Folge drehen und dann die Auswertung veröffentlichen, weißt du?
Total. Du, die Super-Illu haben wir eh schon im Sack. Also die begleiten das Ganze von Anfang an.
Ja, sehr gut.
Ist richtig gut. Also Georg, ich glaube, der Weg nach der sportlichen Karriere, der ist da. Also da sind Möglichkeiten.
Ne? Sicher, viele. Wir warten noch 4 Jahre. Auswählen.
Das wären schon fast schöne letzte Worte gewesen. Allerdings hat mein Gast hier im Podcast immer das letzte Wort. Und ich sage nochmal danke. Erstens dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Zweitens für dein Verständnis für den kleinen technischen Break zwischendurch. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen schönen Start in den April. Lass dich da nicht veräppeln.
Stimmt, das ist
ich hoffe, dass du irgendwann wirklich auch mal als Pilot noch dich ausprobieren kannst. Ich glaube, sie haben dich nur nicht gelassen, weil sie Angst hatten. Ja. Und damit würde ich dir aber die letzten Worte überlassen und sage vielen Dank, Georg Fleischauer.
Danke auch. Danke für die Einladung. Es hat mich sehr, sehr gefreut, hier als Mann auch mal ein Gast zu sein. Und ja, es ist wirklich so, ne? Meine Mama, meine Oma haben mich da auf dem Weg sehr, sehr unterstützt und ich bin sehr dankbar und ich finde es toll, dass du diesen Podcast hier machst und dem Mann in den Braun widmest. Und der Vergangenheit, also der DDR-Vergangenheit, der gemeinsamen oder der Ost-Vergangenheit.